Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ist es très intéressant avec le projet de Notre-Dame?
Interessant ist, dass es ein junges belgisches Team war, das den internationalen Wettbewerb um die Umgestaltung der Umgebung der Kathedrale Notre-Dame gewonnen hat. Und zwar mit einem umfassenden Begrünungsprojekt, das 130 neue Bäume vorsieht, sodass der Vorplatz der Kathedrale zu einer Art Lichtung wird. Das zeigt, wie sich der öffentliche Raum in Paris verändert.
Letzte Woche war bekannt geworden, dass das Team rund um den Landschaftsarchitekten Bas Smets die Gestaltung der Umgebung von Notre-Dame übernehmen wird. Und wie der Vizebürgermeister der Stadt hier schon beschrieben hat, es werden viele Bäume gepflanzt werden. Und das, also das Bäumepflanzen, das scheint gerade in der Tat ein Gebot der Stunde zu sein für viele Städte weltweit. Denn die Erwärmung der Städte, die schreitet fühlbar voran. Für die Großstädte auf der Nordhalbkugel zum Beispiel werden bis zum Jahr 2050 Temperatursteigerungen von bis zu 4 Grad prognostiziert. Und um da zumindest ein bisschen gegenzusteuern, sind eben mehr Bäume absolut notwendig. Und das ist auch unser Thema heute in der Weltzeit. Mehr Bäume für die Städte. Ich bin Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Und wir beginnen mit einem Abstecher nach Cleveland in Ohio. Das ist eine Stadt, die mal den schönen Namen Forest City, also Stadt des Waldes, trug, ist aber schon ein bisschen her. Nur noch 6% der Innenstadt wird heute noch von Bäumen bedeckt und auch Cleveland wird immer wärmer. Das soll sich jetzt ändern. Es soll in großem Stil aufgeforstet werden, strategisch und nach Plan. Guido Meyer hat sich angeschaut, wie das geht.
Die 14. Straße in Downtown Cleveland ist ziemlich belebt. Oder genauer, sie ist stark frequentiert. Aber es ist der Grünstreifen zwischen Straße und Fußgängerweg, für den sich Lizzie Sorts interessiert.
Wir stehen auf dem Baumrasen, beim Grasstreifen zwischen Bürgersteig und Straßenrand. Vor uns steht ein Baum, den wir im Frühjahr 2021 gepflanzt haben.
Lizzie Sorts zeigt auf einen ziemlich kargen Strauch. Er macht optisch noch nicht viel her, aber er ist immerhin schon an die 2 Meter hoch.
Das ist eine Felsenbirne. Sie kommt hier im Bundesstaat Ohio überall vor. Sie hat essbare Früchte. Sie blüht sehr früh im Jahr und sie ist klein. Maximal dürfte sie so 7-8 Meter hoch werden. Das ist ein Vorteil, da wir uns unter einer Hochspannungsleitung befinden. Hier musste also ein Baum hin, der mit diesem Platz zurechtkommt.
Lizzie Sorts ist eine Art Pflanzenflüsterin. Offiziell ist sie Managerin bei der städtischen Forstwirtschaft der Western Reserve Land Conservancy. So nennt sich die gemeinnützige Vereinigung, die sich unter anderem für den Erhalt von Grünflächen im mittleren Westen der USA einsetzt.
Ich habe diesen Baum mit Genehmigung der Stadt Cleveland ausgesucht, denn dieser Grünstreifen ist öffentlicher Raum. Die Felsenbirne lässt sich gut mitten in der Stadt anpflanzen. Viele Menschen bevorzugen blühende Bäume, einfach weil sie schön aussehen. Sie verleihen der Stadt Farbe. Genau das macht dieser Baum.
Aber es ist nicht nur die Optik, die dafür gesorgt hat, dass an der 14. Straße in Downtown Cleveland jetzt ein paar Dutzend frisch gepflanzte Felsenbirnen stehen. Die Stadt verfolge einen viel weitergehenden Ansatz, ergänzt Elizabeth Grace. Sie ist die Vorsitzende der Cleveland Tree Coalition. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss von rund 40 lokalen Verbänden und Bürgerinitiativen.
Bäume am Wegesrand spenden Schatten. Und sie beruhigen ganz allgemein die Umgebung. Das heißt, sie reduzieren den Stress für die Anwohner. Außerdem reinigen sie die Luft und sie filtern den Abfluss von Regenwasser. Es sprechen also viele Gründe dafür, die Abdeckung der Stadt durch Baumkronen zu vergrößern. Davon würden sowohl die Bewohner als auch Geschäfte profitieren, überall in der Stadt.
Der größte Pluspunkt aber ist, Bäume können eine Stadt kühlen. Und das hat Cleveland bitter nötig. Die zweitgrößte Stadt im Staat Ohio, unmittelbar an den großen Seen gelegen, trug einmal den Titel Forest City, Stadt des Waldes. Aber das ist lange her. In den vergangenen 70 Jahren hat Cleveland einen Großteil seines Baumbestandes verloren. Teils durch Krankheiten, teils durch Abholzung. Gerade einmal 6% der Innenstadt werden noch von Baumkronen bedeckt. Entsprechend wurde es heißer und heißer. An manchen Sommertagen liegen die Temperaturen downtown mit fast 30 Grad Celsius 10 Grad höher als in den Außenbezirken, wo es grüner ist.
Hier geht's lang. Wir betreten jetzt einen tropischen Regenwald mitten in Cleveland. Es ist ein Gewächshaus, eine Art utopischer Garten in einer urbanen Oase.
Nicht nur draußen in Downtown Cleveland ist es im Sommer heiß. Im botanischen Garten der Stadt treiben einen die schwülen Temperaturen unter dem Glasdach erst recht den Schweiß auf die Stirn, und zwar das ganze Jahr über. Margaret Treasure ist die Vizepräsidentin von Holden Forest and Gardens. Diese Non-Profit-Organisation betreibt den Garten.
Holden Forest and Gardens has a team of researchers.
Bei Holden Forests and Gardens arbeitet ein Team von Wissenschaftlern, Gärtner, Baumpfleger, Pädagogen, Forscher und Bibliothekare. Sie versuchen herauszufinden, warum uns die Bäume wegsterben.
Der Verlust der Baumbedeckung Clevelands beschleunigt sich. Allein in den 2010er Jahren ging 5% des gesamten Bestandes verloren.
Years ago, the elm trees in America, in this part of the country, were faced with Dutch elm disease.
Vor ein paar Jahren hat die holländische Ulmenkrankheit in diesem Teil des Landes gewütet. Die Eschen werden derzeit vom asiatischen Eschenprachtkäfer befallen. Der sieht zwar schön aus, aber er ist tödlich für die Bäume. Unsere Buchen leiden momentan unter Fadenwürmern. Die Nüsse der Bäume, die Bucheckern, dienen Eichhörnchen und Vögeln als Nahrung. Deswegen bemühen wir uns derzeit, in dieser Region neue Buchen zu pflanzen, die resistent sind gegen diese Schädlinge.
Das mag nach dem ganz normalen Lauf der Dinge klingen. Fadenwurm und Eschenprachtkäfer erwecken den Eindruck, es seien natürliche Ursachen, die dafür verantwortlich sind, dass die Stadt Bäume verliert. Aber Fadenwurm und Eschenprachtkäfer kamen nicht einfach so.
Ich weiß nicht, ob ich das als natürliche Ursache bezeichnen würde. Es ist wohl eher menschengemacht, denn es dürfte mit dem Klimawandel zu tun haben. Wenn es wärmer wird, finden Fadenwürmer bessere Bedingungen vor.
Wenn der Mensch schuld sei am Rückgang des Baumbestandes, dann müsse er auch dafür sorgen, dass sich diese Entwicklung wieder umkehre, ergänzt Amanda Wood, die städtische Försterin bei Holden Forest and Gardens.
Bäume bieten eine Menge Vorteile, die den meisten Menschen gar nicht bewusst sind. Sie bringen beispielsweise einen wirtschaftlichen Gewinn für die Anwohner. Wenn ein großer Baum ihrem Haus Schatten spendet, geht ihre Stromrechnung runter, denn sie geben weniger Geld aus für die Klimaanlage.
Das gilt zumindest, solange noch genug Bäume da waren und die Stadt den Titel Forest City noch verdiente. Heute ist ganz Cleveland nur noch zu etwa 18% bewachsen. Und das ist zu wenig, damit die Vorteile von Bäumen im Vorgarten spürbar werden.
Bäume sind auch gut fürs Gemüt. Wenn Menschen ganz allgemein auf Vegetation blicken, schütten sie weniger Stresshormone aus und sie leben glücklicher. Bäume sorgen für Ruhe und Schönheit, die sie womöglich in ihrem Heim nicht erfahren würden, wüchsen dort keine Bäume.
Es gibt viele Orte in den USA, denen es ähnlich geht wie Cleveland. Fast überall geht der Baumbestand zurück. Trotz vieler Ideen, was man dagegen tun könnte, passiert meistens nichts. In Cleveland will man mutig vorangehen. 2015 hat sich die Cleveland Tree Coalition gegründet, mit ehrgeizigen Zielen, wie Margaret Treasure von Holden Forest and Gardens betont.
We need to plant upwards of 28,000 trees every year. In order to meet a goal of 30% tree coverage by 2040. That's a lot of trees.
Jedes Jahr müsse die Stadt 28.000 Bäume pflanzen, um bis zum Jahr 2040 auf die angestrebten 30% Baumbedeckung zu kommen. Dazu leistet sich Holden Forest and Gardens eine eigene Gärtnerei. In ihr ziehen Spezialisten die Sprösslinge heran, bevor sie irgendwo in Downtown Cleveland ihren endgültigen Bestimmungsort finden, ergänzt Försterin Amanda Wood.
Es mag simpel klingen, aber es wird kompliziert, sobald es um die Logistik dahinter geht. Wenn wir Bäume pflanzen, wollen wir sichergehen, dass sie angehen und aufblühen. Es ist nicht damit getan, einen Baum in die Erde zu stecken und gut ist's. Solange der Baum noch jung ist, müssen wir uns überlegen, wie wir ihn wässern. Steht er in einem Garten, ist das Aufgabe der Grundstückseigentümer. Aber was, wenn er auf einer öffentlichen Fläche steht? Gießt ihn dann ein Nachbar oder jemand von der Stadtverwaltung? Oder soll sich ein gemeinnütziger Verein um die Pflege kümmern?
Lizzie Sortz blickt hinüber auf die andere Straßenseite. Dort liegt der Lincoln Park. Hier laufen Hunde frei herum, brüten Vögel in künstlichen Nestanlagen und mittendrin steht ein kleiner Pavillon für Konzerte.
Wenn wir in den Park hineinschauen, sehen wir ganz viele alte Platanen und Eichen. Diese beiden Baumtypen machen den größten Bestand unserer Bäume aus. Deswegen haben wir jetzt auch Hainbuchen gepflanzt, denn die hatten wir hier bislang nicht. Auch die echte Sumpfzypresse wurde von uns hier angesiedelt. Sie zeigt sich nämlich sehr tolerant gegenüber dem Klimawandel. Sie kommt mit schwülen, heißen Sommern gut zurecht und sie dürfte es wohl künftig vermehrt geben. Außerdem saugt dieser Baum Wasser aus dem Boden auf. Wenn es also in Zukunft mehr regnet, ist das sehr praktisch.
So versucht Cleveland in den kommenden Jahren noch einmal die Kurve zu kriegen und den derzeitigen Trend umzukehren. Spät, aber nicht zu spät. Elizabeth Grace, die Vorsitzende der Cleveland Tree Coalition, hofft, dass andere Städte diesem Beispiel folgen werden.
Es gibt auch andere Gemeinden mit geringerer Baumdichte. Cleveland ist nur eine von vielen. Aber bei den anderen ist es nicht so ausgeprägt. Wir verlieren derzeit 30 Hektar baumbewachsener Fläche jedes Jahr. Wir sind hier wirklich an einem Wendepunkt in dieser Krise angelangt. Das unterscheidet uns von anderen Städten in den Vereinigten Staaten. Es war an der Zeit, dass wir dieses Problem anpacken, denn es betrifft alle Einwohner von Cleveland.
Cleveland forstet auf und könnte damit durchaus zum Vorbild werden für viele andere amerikanische Städte. In Europa geht ja gerade Paris mit gutem Beispiel voran, also mit einem umfassenden Begrünungsplan. Bereits im Juni wurden in der französischen Hauptstadt ja Höchsttemperaturen von bis zu 40 Grad gemessen. Und wenn man den Prognosen traut, dann wird Paris, bleibt jetzt die Stadt so, wie sie gerade ist, im Jahr 2050 dem australischen Canberra ähneln, also sehr heiß werden. Die Stadt, die heizt sich auch so massiv auf, weil große Plätze hier mehrheitlich mit Asphalt, Beton oder auch Granit bedeckt sind. Und wie sich das nun ändern soll, darüber hat unser Autor Leonardo Kahn unter anderem mit Christoph Najowski gesprochen, dem für die Begrünung der Stadt zuständigen Vizebürgermeister.
Mon rôle à moi, c'est d'essayer de végétaliser la ville.
Meine Aufgabe ist es, die Stadt zu begrünen. Es geht nicht nur darum, neue Parks zu schaffen. Das ist zwar gut, aber nicht genug. Auch die Straßen und die Dächer brauchen Pflanzen. Ziel ist es, alles zu begrünen. Den Boden, die Wände, die Dächer.
Sur les murs, mais aussi sur les toits.
Christoph Najdowski, Vizebürgermeister der Stadt Paris, hat eine Mission. Er ist verantwortlich dafür, die ambitionierte Begrünungsstrategie der Stadt umzusetzen. Bis 2026 soll es in der Stadt doppelt so viele Grünflächen geben wie jetzt. Dafür sollen insgesamt 170 neue Bäume gepflanzt werden. Angefangen wird auf der Champs-Élysées. Bis zu den Olympischen Spielen 2024 soll die Prachtstraße, die heute vor allem mit einem monströsen Autoaufkommen beeindruckt, in neuem Grün erstrahlen. Pflaster wird aufgerissen werden und begrünt und zu den 400 schon vorhandenen Bäumen werden sich 107 neue dazugesellen. 2026, so der Plan, soll dann der östliche Teil der Straße für Verkehr gesperrt werden. Der Park hinter dem Élysée-Palast werde zurzeit unterschätzt, meint Vizebürgermeister Najdowski. Das soll sich ändern.
On a un potentiel.
Wir haben auf der Champs-Élysées ein erhebliches Potenzial für eine Wiederbepflanzung. Ich wünsche mir, dass wir durch die geplante Fußgängerzone eine Art Pariser Central Park schaffen werden.
Champs-Élysées, der Trocadéro-Platz vor dem Eiffelturm, Notre-Dame. Nahezu jede Pariser Sehenswürdigkeit wird in den kommenden 4 Jahren mit neuen Bäumen, Hecken und Rasen bepflanzt. Auch wenn viele Autofahrer die Begrünungsstrategie der Bürgermeisterin Anne Hidalgo nicht unterstützen, schützen. Angesichts der globalen Erderwärmung habe man keine andere Wahl, so Christoph Nastowski.
On voit les effets du changement climatique.
Wir sehen die Auswirkungen des Klimawandels Tag für Tag, Monat für Monat. Und wir wissen, dass es nicht besser wird. Heute befinden wir uns in einem Wettlauf gegen die Zeit, um unsere Städte dem Klimawandel anzupassen.
Die breiten Asphaltstraßen und öffentlichen Plätze aus Pflasterstein oder Granit wurden im 19. Jahrhundert in der Stadt angelegt, auch um die Verbreitung von Krankheiten einzudämmen. Nun sollen die Steine wieder weg. Und auch das wieder aus gesundheitlichen Gründen. Hitzeperioden und schlechte Luftqualität fordern vor allem ältere BewohnerInnen. Die Begrünung der Stadt sei daher definitiv kein Luxusproblem, erklärt Umweltwissenschaftlerin Marie Gontois.
Le fait de végétaliser, c'est intéressant.
Durch die Bäume erträgt man die Hitze besser am Tag, aber auch in der Nacht. Wenn es in der Nacht zu heiß ist, können sich die Organe nicht erholen und sind am nächsten Tag anfälliger. Dadurch steigt letztlich bei Hitzewellen die Sterberate.
Marie Gontois forscht für die Stadt Paris an einer Klimastudie, die Ende des Jahres erscheinen soll. Ihre Ergebnisse aus den letzten 5 Jahren zeigen, die gefühlte Temperatur bei Hitzewellen sinkt um ganze 10 Grad, wenn Straßen mit Bäumen bepflanzt sind. Dennoch tut sich Paris mit der Begrünung schwerer als andere Hauptstädte in Europa. Die Stadt ist dicht besiedelt, viele Metrolinien befinden sich nur knapp 5 Meter unter der Erde und die meisten öffentlichen Plätze stehen unter Denkmalschutz. Das erschwert die Landschaftsplanung in der Stadt erheblich, so Vizebürgermeister Christoph Nastowski.
On a également des places.
Viele Orte haben einen historischen Wert. Hier sind die staatlichen Behörden oft der Meinung, dass diese Plätze als Kulturerbe erhalten werden müssen, das heißt ohne Pflanzen.
So prüft die Polizeipräfektur gerade auch ein Verbot der geplanten Begrünung der Champs-Élysées. Die Einrichtung einer Fußgängerzone könnte noch gekippt werden. Doch zu kulturellen Herausforderungen kommen auch noch umweltliche hinzu, sagt die Forscherin Marie Gontois.
Wenn es durch klimatische Entwicklungen immer heißer wird, werden wir sicherlich auch nicht über genügend Wasserressourcen verfügen, um alle neu bepflanzten Bäume ausreichend zu bewässern. Die Bewässerungsstrategie ist von grundlegender Bedeutung und muss bereits bei der Anpflanzung bedacht werden. Wie werden die Pflanzen in Zukunft bewässert? Pflanzen wir Bäume, die weniger Wasser benötigen und daher weniger gegossen werden müssen?
Zurzeit werden die meisten Parks mit gefiltertem Wasser aus der Seine gegossen. Wenn der Flussspiegel jedoch weiter sinkt, müssen andere Bewässerungsstrategien her. Zum Beispiel, indem die Bäume in Mulden gepflanzt werden, wo sich das Wasser besser aufstaut. Außerdem muss das Regenwasser deutlich besser gesammelt werden als bisher.
Es braucht also einen ziemlich umfassenden Plan, um Städte aufzuforsten. Im kleineren Stil verfolgt das auch das Team rund um den Landschaftsarchitekten Bas Smets. Das hat gerade den Wettbewerb um die Neugestaltung der Umgebung von Notre-Dame gewonnen. Vor 3 Jahren war die Kathedrale ja zum Teil abgebrannt und nun nutzt man die Restaurierung auch, um die Umgebung zu verändern und vor allem grüner zu machen. Bas Smets hat hier viel vor in den nächsten Jahren. Ich habe ihn gefragt, welches Ziel er mit der Anpflanzung von 130 neuen Bäumen verfolgt.
Das Spannende ist ja, dass diese Kathedrale seit 800 Jahren da ist und auch ein Zeuge ist einer Stadt, die sich verändert. Und wenn man das nun schafft, hier den öffentlichen Raum klimatisch zu verändern, dann ist das ein sehr wichtiges Signal an die Stadt. Unsere Herangehensweise war dann die, dass wir uns an typischen städtischen Figuren von Paris orientiert haben. Also diese Quadrate, die kleinen Plätze, die Ufer. Es gibt eine ganze Reihe von Figuren, die immer wieder auftauchen und den öffentlichen Raum prägen. Hier haben wir angesetzt, versucht mit dem Wind zu arbeiten, dass er im Sommer passieren kann und wiederum an anderen Stellen blockiert wird. Dass an anderen Stellen Schatten produziert wird, dass Raum zum Atmen ist. Ja, und am Ende haben wir die Anzahl an Bäumen rund um die Kathedrale verdoppelt.
Rund um die Kathedrale, aber auch an vielen anderen Orten in Paris sind ja Denkmalschutzverordnungen durchaus zu beachten. Inwieweit beeinträchtigt das denn Ihre Arbeit?
Oui, il y a surtout des vues protégées qu'on ne peut pas changer.
Rund um Notre-Dame geht es vor allem darum, den Blick frei zu halten. Da musste man einige Tricks anwenden, dass das klappt. Wir wollten zum Beispiel gerne, dass der Platz vor der Kathedrale zu einer Art Lichtung wird, weil die Kathedrale ja selbst mit ihren Säulen wie eine Art steinerner Wald wirkt. Aber es gibt da die Vorgabe, dass die Blicke frei bleiben müssen. Wir sind daher perspektivisch dran gegangen. Also wenn man zur Kathedrale schaut, dann hat man den Eindruck, von drei Seiten von Bäumen umgeben zu sein. Wenn man aber den Kopf wendet, dann gibt es durchaus Öffnungen zum Ufer der Seine, hin so, dass der Blick bis zum Pantheon offen bleibt. Also über den Umweg der Perspektive haben wir den Blick frei und trotzdem eine pflanzliche Kontinuität.
Paris erhitzt sich ja wie viele andere Städte im Norden immer weiter. Ist da vielleicht auch mal ein Umdenken im Umgang mit der historischen Substanz geboten? Was meinen Sie?
Il faut que toutes les villes transforment radicalement leur espace public.
Alle Städte müssen ihren öffentlichen Raum verändern und mehr Vegetation zulassen. Daran führt kein Weg vorbei. Mehr als die Hälfte der Menschen lebt in den Städten. Hier kann man klimatisch einen Unterschied schaffen, davon bin ich überzeugt. Und das muss jetzt angegangen werden, damit man in 5 bis 6 Jahren vorbereitet ist, wenn die Städte 2 Grad wärmer sind. Und man kann die Städte ja begrünen, weil Städte immer in der Nähe von fruchtbaren Böden gebaut wurden, weil man dort eben Nahrungsmittel kultiviert hat. Es ist erst seit relativ kurzer Zeit, dass man damit begonnen hat, Städte komplett zu versiegeln, mit so einer wasserdichten Schicht von bis zu 50 Zentimetern. Die muss man aufbrechen und Pflanzen in den Boden setzen. Städte müssen das machen, sonst werden sie zu heiß.
Es ist ja immer sehr delikat, in die Substanz einzugreifen. Wie gehen Sie denn da oder wie geht man strategisch am besten vor?
Man muss das Kulturerbe gar nicht unbedingt angehen. Problematisch ist der Untergrund im öffentlichen Raum, weil es 2 Sachen braucht für Pflanzen. Erde, in der sich Wurzeln verankern können, und es braucht Wasser. Wenn aber der Boden versiegelt ist, dann hat man nichts von beidem. Man muss entsiegeln, damit das Wasser wieder die Erde erreicht. Ich kämpfe seit Jahren für einen Urbanismus des Untergrunds, wo man all das, was in der Erde an Leitungen verläuft, bündelt und reglementiert. Im Moment ist das ein riesiges Durcheinander. Rohre, Elektrizität, Telefonkabel. Ich vergleiche das immer mit den ersten Flugzeugen. Da hat man auch nichts reglementiert. Mit steigendem Flugverkehr musste man das aber machen. Jedes Flugzeug muss heute Kurs halten. Und so sollte es auch im Untergrund sein, dass man damit so viel fruchtbare Erde wie möglich zurückgewinnt. Damit bekommt man auch das Wasser zurück.
Das ist ja schon ein ziemlicher Eingriff.
Man kann ja bei den Bürgersteigen anfangen und natürlich bei den Parkplätzen. Große Teile der Stadt sind ja für Autos reserviert. Das sind etliche Quadratmeter, die man zurückgewinnen kann. Die zu begrünen, das ist radikal, klar. Aber das Klima ändert sich ja auch radikal.
Gibt es für Sie Städte, an denen Sie sich orientieren, die also für Sie Vorbilder sind?
Ja.
Da gibt es Singapur. Die Stadt hat einen ziemlich radikalen Wandel vollzogen in den letzten Jahren und über Millionen Bäume im Zentrum angepflanzt und aus der Stadt einen Park gemacht, in dem man unterwegs ist und einem auch mal ein Waschbär über den Weg läuft. Die haben ein anderes Gleichgewicht mit den Pflanzen und Tieren gefunden. Das ist inspirierend. Ein älteres Beispiel ist vielleicht Hongkong, wo die Engländer eine sehr dichte Stadt geschaffen haben, aber direkt am Rande eines Urwalds. Und der ist zugänglich über viele Wege. Ich denke, man muss gleichzeitig urbaner werden, aber auch pflanzlicher.
Sagt der Landschaftsarchitekt Bas Metz, der gerade den Wettbewerb um die Umgestaltung der Umgebung von Notre-Dame in Paris gewonnen hat. So viel an dieser Stelle jetzt aber zu 9 Bäumen für die Städte. Das war die Weltzeit für heute. Morgen geht's hier im Podcast dann um Namibia und die Frage, welche Konsequenzen das Land aus einem Bestechungsskandal um Fischereirechte gezogen hat, der vor 2 Jahren bekannt geworden war. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie's gut.
Das Spannende ist ja, dass diese Kathedrale seit 800 Jahren da ist und auch ein Zeuge ist einer Stadt, die sich verändert. Und wenn man das nun schafft, hier den öffentlichen Raum klimatisch zu verändern, dann ist das ein sehr wichtiges Signal an die Stadt. Unsere Herangehensweise war dann die, dass wir uns an typischen städtischen Figuren von Paris orientiert haben. Also diese Quadrate, die kleinen Plätze, die Ufer. Es gibt eine ganze Reihe von Figuren, die immer wieder auftauchen und den öffentlichen Raum prägen. Hier haben wir angesetzt, versucht mit dem Wind zu arbeiten, dass er im Sommer passieren kann und wiederum an anderen Stellen blockiert wird, dass an anderen Stellen Schatten produziert wird, dass Raum zum Atmen ist. Ja, und am Ende haben wir die Anzahl an Bäumen rund um die Kathedrale verdoppelt. Rund um Notre-Dame geht es vor allem darum, den Blick frei zu halten. Da musste man einige Tricks anwenden, dass das klappt. Wir wollten zum Beispiel gerne, dass der Platz vor der Kathedrale zu einer Art Lichtung wird, weil die Kathedrale ja selbst mit ihren Säulen wie eine Art steinerner Wald wirkt. Aber es gibt da die Vorgabe, dass die
Blicke frei bleiben
müssen.
Es braucht also einen ziemlich umfassenden Plan,
um Städte perspektivisch dran gegangen.
Im kleineren Stil verfolgt das auch das Team rund um
den Landschaftsarchitekten Bas Metz.
Das hat gerade den Wettbewerb um die Neugestaltung
wendet,
der Umgebung von Notre-Dame gewonnen. Vor drei Jahren war die Kathedrale ja zum Teil abgebrannt und nun nutzt man die Restaurierung
also
auch, um die Umgebung zu verändern
frei,
und vor allem grüner zu machen.
Bas
Metz hat hier viel vor in den nächsten Jahren. Ich habe ihn gefragt, welches Ziel er mit der Anpflanzung von 130 neuen Bäumen verfolgt.
Alle Städte müssen ihren öffentlichen Raum verändern und mehr Vegetation zulassen. Daran führt kein Weg vorbei. Mehr als die Hälfte der Menschen lebt in den Städten. Hier kann man klimatisch einen Unterschied schaffen, davon bin ich überzeugt. Und das muss jetzt angegangen werden, damit man in 5 bis 6 Jahren vorbereitet ist, wenn die Städte 2 Grad wärmer sind. Und man kann die Städte ja begrünen, weil Städte immer in der Nähe von fruchtbaren Böden gebaut wurden, weil man dort eben Nahrungsmittel kultiviert hat. Es ist erst seit relativ kurzer Zeit, dass man damit begonnen hat, Städte komplett zu versiegeln, mit so einer wasserdichten Schicht von bis zu 50 Zentimetern. Die muss man aufbrechen und Pflanzen in den Boden setzen.
Rund um die Kathedrale, aber auch an vielen anderen Orten in Paris, sind ja Denkmalschutzverordnungen durchaus zu beachten. Inwieweit beeinträchtigt das denn Ihre Arbeit?
Man muss das Kulturerbe gar nicht unbedingt angehen. Problematisch ist der Untergrund im öffentlichen Raum, weil es 2 Sachen braucht für Pflanzen. Erde, in der sich Wurzeln verankern können, und es braucht Wasser. Wenn aber der Boden versiegelt ist, dann hat man nichts von beidem. Man muss entsiegeln, damit das Wasser wieder die Erde erreicht. Ich kämpfe seit Jahren für einen Urbanismus des Untergrunds, wo man all das, was in der Erde an Leitungen verläuft, bündelt und reglementiert. Im Moment ist das ein riesiges Durcheinander. Rohre, Elektrizität, Telefonkabel. Ich vergleiche das immer mit den ersten Flugzeugen. Da hat man auch nichts reglementiert. Mit steigendem Flugverkehr musste
Paris
man das aber machen.
Paris erhitzt sich ja wie viele
Jedes
andere
Flugzeug
Städte im
Kurs
Norden
halten.
Immer weiter.
So
ist da
auch
vielleicht
sein,
auch mal
dass man damit
ein Umdenken
so viel fruchtbare
im Umgang
Erde wie möglich
mit der historischen
damit
Substanz
man
geboten?
Auch das
Was
zurück.
Meinen Sie?
Fertile continu, dans lequel les végétaux peuvent se développer et dans lequel on peut récupérer les eaux pluviales.
Man kann ja bei den Bürgersteigen anfangen und natürlich bei den Parkplätzen. Große Teile der Stadt sind ja für Autos reserviert. Das sind etliche Quadratmeter, die man zurückgewinnen kann. Die zu begrünen, das ist radikal, klar. Aber das Klima ändert sich ja auch radikal.
Ja, Il y a Singapour qui a fait un changement radical ces dernières années.
Da gibt es Singapur. Die Stadt hat einen ziemlich radikalen Wandel vollzogen in den letzten Jahren und über Millionen Bäume im Zentrum angepflanzt und aus der Stadt einen Park gemacht, in dem man unterwegs ist.
Es ist ja immer sehr delikat, in die Substanz einzugreifen. Wie gehen Sie denn da oder wie geht man strategisch am besten vor?
Das ist inspirierend. Ein älteres Beispiel ist vielleicht Hongkong, wo die Engländer eine sehr dichte Stadt geschaffen haben, aber direkt am Rande eines Urwalds. Und der ist zugänglich über viele Wege. Ich denke, man muss gleichzeitig urbaner werden, aber auch pflanzlicher.
Das ist ja schon ein ziemlicher Eingriff. Gibt es für Sie Städte, an denen Sie sich orientieren, die also für Sie Vorbilder sind?